Ich euch herzlich hier auf dem Podium. Wir machen dann gleich eine kurze Vorstellrunde. Und natürlich Publikum. Wir haben heute Morgen schon einen Input von Harald Ebner zur agrarpolitischen Sicht, in dem Sinn aus der Pestizidsicht und den Massnahmen, die da zu ergreifen sind. Das kann jetzt dann auch wieder einfließen in die Diskussion natürlich. Und jetzt gleich vorhin, einige von Ihnen waren dabei, hatten wir einerseits Urs Nickel als Direktor vom Forschungsinstitut für Biolandbau aus der Schweiz, aber Fibel hat ja auch Zweigstellen in Deutschland und Österreich, der wir jetzt wieder dabei haben dürfen. Vorher hatten wir eine praktische Sicht, einerseits von COP Schweiz und Transgourmet Deutschland. Transgourmet gehört ja zur COP-Gruppe, so aus Praxissicht, wie setzt man die Nachhaltigkeit eigentlich dann in der Vermarktung um. Und jetzt gehen wir in die Politik und unter dem Rahmen, welche politischen Leitplanken, das ist braucht für die Ernährungsbranche, natürlich speziell die Landwirtschaft. Wir hatten einige Fragen aus der Diskussion, die wir schon mitnehmen können. Ich habe Harald Ebner und Urs Nickel habe ich jetzt gleich schon vorgestellt. Ich denke, wir machen dann doch noch so eine Eintrittsrunde im Sinne von von euren Hauptanliegen zu diesen Themen. Zusätzlich begrüße ich herzlich Alexander Beck von der Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller, so der wichtigste Bio-Verarbeiterverband in Deutschland, würde ich mal so sagen. Und ich begrüße auch Rudolf Bühler von der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Er wird uns sicher noch mehr dazu dann auch sagen. Ich möchte einfach mal so eine Eingangsrunde machen. Landwirtschaft, Ernährungsbranche und Politik. Wo stehen wir da? Was muss anders werden? So in der Art. Alex, willst du da mal einsteigen?
Ja. So, hallo, geht das schon?
Nee.
Das nicht? Ja. Hallo?
Ja.
Ja, passt. Ja, ich meine, man kann ja sozusagen von verschiedenen Winkeln einfliegen und die eine Möglichkeit wäre sozusagen, das mehr aus der Regionalentwicklungsperspektive zu machen, aber ich hoffe, dass der Rudolf da einsteigt, weil er ist da aus meiner Sicht ganz großer Experte. Oder man kann es sozusagen aus einer globalen Sicht machen und das würde ich gerne einfach mal versuchen und darf natürlich von den anderen Rednern auch gerne ergänzt werden. Also wenn ich jetzt hier reinkomme und auf diese Messe mit diesen Menschenmassen, bin ich ehrlich gesagt schon ein bisschen geplättet und wenn Sie sich dann die Stände mal eine Weile angucken, was da alles verkauft wird, dann denken Sie, ja, wir sind im Schlaraffenland, ja, mehr als im Schlaraffenland. Aber wenn wir uns diese ganze Situation weltweit angucken, haben wir eigentlich eine Ernährungswirtschaft, die man, wenn man sich die Märkte anguckt, eigentlich doch weitgehend versagt. Ich würde es mal so ein bisschen ausdeuten. Wir haben 1 Milliarde Menschen auf dieser Erde, also immerhin ein gutes Siebtel, was nicht genug zu essen hat. Und wir haben ein weiteres Siebtel auf dieser Erde, die fehlernährt sind, also letztendlich des Überdrusses wegen massiv krank. Und man könnte das auch ein bisschen überspitzt als ein Marktversagen sagen. Auf jeden Fall ist es für die Akteure, die im Markt sind, traurig, dass wir 1/7 der Menschheit nicht mit unseren Produkten erreichen. Und das ist eigentlich das, wo ich einfliegen möchte, weil ich glaube, es macht schon Sinn, sich darüber nachzudenken oder warum das so ist. Warum wir das eigentlich nicht hinbekommen, obwohl wir, wie man hier auf dieser Messe sieht, so im Überfluss schwelgen, die Menschheit nicht zu ernähren. Und jetzt ist ja Jan Ziegler ist ja heute nicht da, der hätte sicherlich da etwas dazu gesagt.
Der hätte viel dazu gesagt.
Der hätte sehr, sehr viel dazu gesagt, aber es gibt dann so Stichworte, die natürlich hochpolitisch sind. Das ist nämlich die Frage nach, wie sieht es denn aus mit unserer Global Governance, so dass wir tatsächlich Rechtsstrukturen auch international schaffen, die nicht auf America first, Europe first, German first oder was weiß ich setzen, sondern tatsächlich das Wohlwollen der Menschheit im Auge haben. Die zarten Bemühungen, die wir unter dem UNO-Dach mit WTO, WHO und so weiter, wie sie denn alle heißen, pflegen, die pflegen wir auch schon eine ganze Weile mit wechselndem Erfolg. haben aber insgesamt, und das ist zum Beispiel auch, glaube ich, ein großes Thema von Harald Ebner gewesen, in den letzten Jahren, als man ja eher da wieder quergeschossen hat, dann gesagt, okay, dann machen die Amerikaner mit den Europäern so eine TTIP-Vereinbarung, damit können wir diese mühsamen Verhandlungen auf WHO, FAO-Ebene und WTO-Ebene irgendwie konterkarieren und schaffen sozusagen einen Machtblock, der dem Rest sozusagen die Wirtschaftsbedingungen definiert. Also das und dann mit American First, ist, glaube ich, sind sozusagen alle Dämme gebrochen und man fragt sich eigentlich, gibt es noch eine Chance sozusagen zu dem, was ich eingangs sagte, mehr Global Governance, nämlich mit dem Bild, dass es allen Menschen besser geht, nicht nur wenigen Menschen, die dann möglicherweise sogar im Überdruss untergehen. Und die Frage halte ich nach wie vor für offen.
Rudolf Bühler, vielleicht gleich auch kurz so von der Erzeugergemeinschaft, was macht ihr da so? Und dann vielleicht aber auch von der Politik her, was ist förderlich von der Politik oder was ist auch störend?
Ja, vielen Dank auch für die Einladung, bin gerne gekommen. Zunächst zum Thema America First. Also da muss ich deutlich sagen, das ist der Trump nicht der Erste, der das verkündet. Die ganzen Bush-Leute und selbst der Obama, Friedensnobelpreisträger, hat beim Antritt seines Amts verkündet America First. Also es ist nichts Neues. Mhm. So, also ich bin selber Landwirt, naturgemäß Biobauer und bin auch Gründer und Vorsitzender der bäuerlichen Erzeugungsgemeinschaft Schwäbisch Hall, als auch von Ecoland, dem Verband Ecoland. Und wir sind verortet in der Region Hohenlohe. Wir bilden die gesamte Wertschöpfungskette ab, vom, wie Engländer sagt, from field to fork, also wir reden jetzt nicht von Erzeugern, Händlern, sondern wir decken die gesamte Wertschöpfungskette ab. Das erleichtert uns natürlich vieles, wenn wir von Traceability reden oder Standards oder eben Added Values und eben mehr als EU-Bio tun wir uns leicht. Also das heißt, wir haben etwa 490 Biobetriebe. Davon sind allein circa 100 Demeter, auch unser eigener Betriebsgemeinschaft Sonnenhof ist ein Demeterhof. Und dann insgesamt etwa 1450 Bauernhöfe sind es angeschlossen. Also die anderen machen nach integriertem Landbau, artgerechte Tierhaltung nach unseren Private Standards, würde man im Fachjargon sagen. Mhm. So, wir haben auch einige Auslandsprojekte, Partnerschaftsprojekte in Afrika, in Indien, in Osteuropa. Das heißt, wir wissen schon auch, wie es auf der Welt zugeht. Unsere Partnerschaftsprojekte sind überwiegend im Gewürzsektor tätig, mit eben den indigenen Bauern in Südindien und so weiter. Ja gut, wenn ich jetzt gleich ein politisches Statement abgeben soll, sind zwei Themen, die ich in die Diskussion einwerfen möchte. Punkt 1, Verursacherprinzip würde uns sehr helfen. Also das heißt, wenn die Gentechnikindustrie von vornherein, wenn ihr klar wäre, dass sie auch hinterher für einen Schaden aufkommen müssten, dann hätte sich dieser Spuk relativ schnell erledigt. Also es ist ein demokratisches Prinzip, Verursacherprinzip. Dasselbe gilt für Pestizide und so weiter. Das sollte stringent angewendet werden in der Politik. Das Zweite, was ich von der Politik erwarte, aber leider fehlt ihr eben die Kraft dazu, nach wie vor, wäre, dass Rahmenbedingungen gesetzt werden, wo die externen Kosten eines Produkts diesem auferlegt werden und wo externer Nutzen eines Produkts oder eines landbaulichen Verfahrens honoriert werden durch die Gesellschaft. Also das sind die Themen, weil dann wäre der ökologische Landbau deutlich auch preislich in seinen Kosten und Preisen besser. Und das ist auch das Prinzip, dass wir davon ausgehen, dass der ökologische Landbau deutlich effizienter ist wie der chemisch-technische Landbau. Also er ist ressourceneffizienter. Es sind nur eben diese volkswirtschaftlichen Verwerfungen, die den chemisch-technischen Landbau befördern und unseren behindern. Und deshalb muss die Politik zumindest schrittweise die Kraft entwickeln, dass sie Rahmenbedingungen setzt, sei es über Steuern, Abgaben und so weiter, ist doch klar. Pestizide, die man im Grundwasser findet, die bezahlt die Allgemeinheit. Es wird, diese Kosten werden sozialisiert. Werden die aber dem Hersteller aufgebrummt, dann haben wir zumindest eine tendenziell eine Verbesserung der Situation. Also das wäre jetzt mein Eingangsstatement. Dankeschön.
Vielen Dank. Wir machen gleich ganz durch. Dann haben wir so den Überblick in den Positionen. Ja, bitte, Urs.
Ja, ich habe ja in der vorherigen Stunde schon einiges geredet. Ich möchte noch einen anderen Blickwinkel einbringen. Ich fange jetzt nicht bei Trump an, ich kann ihn weder wählen noch abwählen. Es ist so, dass wir haben ja in der EU, aber auch national, haben wir ja verschiedene Politiken. Das eine ist die Agrarpolitik, das andere ist die Ernährungspolitik, das dritte ist die Umweltpolitik und das vierte ist die Gesundheitspolitik. Und das sind vier Politiken, die alle nicht sehr harmonisch aufeinander abgestimmt sind, wo ungeheuer viel Geld drin ist. Und wenn man nur mal diese vier Politiken aufeinander abstimmen würde, dann hätten wir genug Geld, um eine gute Landwirtschaft zu fördern. Nur ein Beispiel, die Agrarpolitik fördert den Zuckerrübenanbau und aus gesundheitspolitischen Gründen müsste man so wenig wie möglich Zucker konsumieren. Wir kennen das seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da hat eine Schwedin mal diese Ernährungs- oder Food-Pyramide gezeichnet. Die kennen wir alle, die haben wir alle in der Schule gelernt. Und wenn man diese wirklich konsequent leben würde, als Gesellschaft oder als Individuum, dann hätten wir weder ökologische Probleme, noch hätten wir gesundheitliche Probleme, noch hätten wir globale Ernährungsprobleme, noch hätten wir, und die Landwirtschaft würde auch wunderbar funktionieren, weil es ist rentabler, gutes Gemüse anzubauen, als billiges Fleisch herzustellen. Also da sehe ich den größten Handlungsbedarf, da wünsche ich mir wirklich eine Entwicklung und da hätten wir bereits schon genügend Geldmittel, das zu machen.
Alt Ebner, der harte Blick auf die reale Politik, respektive was sich ändern muss.
Oder warum muss ich was ändern mal, ja. und was muss ich ändern? Ich habe es heute Morgen schon anklingen lassen. Wir haben eine Biodiversitätskrise, ja, die ist, glaube ich, sehr veritabel. Wenn 80% der Insektenbiomasse in 20 Jahren verschwindet, 60% der Brutvogelpaare und so weiter, dann haben wir ein wirklich veritables ökologisches Problem. Wir haben weltweit eine Klimakrise. Wir haben, wurde schon angesprochen, das nach wie vor ein Hungerproblem. Wir haben soziale Fragen, die mit der Art, wie wir Landwirtschaft betreiben, verbunden sind. Und nicht zuletzt die Frage, wie halten wir unsere Tiere, welche Verantwortung übernehmen wir dafür, war ja in den letzten Jahren auch immer eine heiße Debatte, Tierleid in der Tierhaltung, da sind wir ja jetzt auch mit Vorschlägen angetreten. Und natürlich sind wir genau an der Stelle, ich habe jetzt die sozialen Fragen angesprochen, also all diese Punkte sind ja alle global auch verwoben. Und man stellt sich dann vor die Frage, was können denn Lösungen sein? Was können faire Lösungen sein, nachhaltige Lösungen, ökologische Lösungen? Und mancher kommt dann eben auf eine kleine Lösung und sagt, möglichst nichts Internationales, also da sind wir jetzt bei der Frage Welthandel, wie gestalten wir den, und ich bin mir sicher, dass der Isolationalismus und wie auch immer und Protektionismus der falsche Weg ist, um solche Probleme zu lösen. Es sind globale Probleme, die müssen wir global lösen. Und wenn wir auf die Handelsbeziehungen schauen, bin ich überzeugt, dass am Ende multilaterale Lösungen sinnvoller sind als bilaterale. Es ist aber natürlich viel, viel schwieriger und mit jeder Aggregationsstufe wird es ja schwieriger. Wir erleben das in der EU, bei der Öko-Verordnung beispielsweise, ja, wo wir so viele unterschiedliche Interessen unter einen Hut bringen müssen und es ganz, ganz, ganz schwer ist. Und am Ende auch ganz schwer durchschaubar ist. Und da komme ich zu einem Punkt, den ich noch nicht genannt habe. Wir haben auch eine Konzentrationskrise. Der ganze vor- und nachgelagerte Bereich der Landwirtschaft erlebt eine, und die Landwirtschaft auch, aber der vor- und nachgelagerte Bereich erlebt eine Konzentrationskrise. Und das ist auch nichts Neues. Das ist auch nichts Neues, aber es hat sich in den letzten Jahren derartig verschärft. Ich nenne nur das Beispiel der drei Chemie- und Saat, also jetzt künftig drei Chemie- und Saatgutriesen, die aktuellste Fusion Bayer-Monsanto. Und da sind wir nun mal an einem Punkt, an dem wir erleben müssen, dass internationale Vereinbarungen, auch in der Agrarpolitik, je komplizierter sie werden, umso mehr beherrscht werden können von diesen Großen, die diese Klaviatur hervorragend beherrschen, und die Zivilgesellschaft kann dem nur noch wenig entgegensetzen. Das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Problem auch in der Agrarpolitik. Wir haben das in der Debatte um TTIP sehr intensiv erlebt, die derzeit jetzt nicht mehr so heiß ist, aber eine Zeit lang haben wir sehr intensiv darüber debattiert, um was geht's eigentlich? Geht's eigentlich drum Europa versus Amerika? Aber es war völlig falsch. Es ging in der Debatte um die Frage Konzerne versus Zivilgesellschaft. Wer setzt welche Interessen durch in der Regulation? Und diese Regulierung ist das, was die Weichen stellt für die Zukunft. Was kann ich eigentlich machen? Und wenn ich aus diesen Krisen, die ich genannt habe, schlussfolgere, wir brauchen eine Agrarwende, um wirklich nachhaltig, ökologisch und sozial verträglich Landwirtschaft zu betreiben, Lebensmittel zu erzeugen, damit wir die Welt ernähren können. Also nicht wir in Europa, sondern die Welt sich ernähren kann. Ja, das ist auch immer Sprachproblem. Mhm. Ja. Dann brauchen wir eine Regulation, eine Regulierung, die das auch ermöglicht. Ich kriege sonst keine Agrarwende hin. Und da möchte ich einfach auf diesen Dreiklang abzielen, weil ja auch die Frage eingangs war, was muss sich ändern oder wo sind eigentlich Stellschrauben, wo man ansetzt, dann bin ich auch fertig. Man kann dann natürlich ganz lang, und ich glaube, das machen wir dann auch. Ich glaube, es gibt nie nur die eine Richtung, in die man handelt, ob das nie nur Verbote und nie nur Anreize und nie nur irgendwie Markt. Aber alle drei Dinge müssen wir zusammen immer denken. Ja? Wir müssen politische Grenzen setzen, kann man Leitplanken nennen, ja? Politische Grenzen. Also ein Beispiel, wir können nicht jede Art der Tierhaltung tolerieren. Es braucht bestimmte Grenzen, also Mindestgrößen für Platz pro Tier und solche Dinge. Also das heißt, da muss das klare Ordnungsrecht eine ganz klare Rolle spielen. Auch was Zulassungsverfahren angeht, brauchen wir klare Kriterien vom Vorsorgeprinzip bis auch zum Verursacherprinzip. Wer haftet denn dann am Ende für Schäden? Das Zweite, und das ist mir ganz wichtig, der Markt kann nur funktionieren, wenn wir ihm als Leitplanken Transparenz mitgeben. Staatlich regulierte, assistierte Transparenz, dass nicht jeder irgendwas macht und irgendwas vortäuscht, und last but not least natürlich auch über Förderung Anreizsysteme. Als kleiner Input ist.
Ja, sehr, sehr. Vielen Dank. Jetzt haben wir, denke ich, die Auslegeordnung, wie man so sagt. Ich möchte gleich mit Fragen, bitte. Das Mikrofon haben wir aber noch. Darf ich das rumgeben? Oh. Ja. Bitte schön.
Thank you. It's in English. I hope it's okay.
Yeah, I'll do a short translation and it will be translated afterwards. Yeah, please.
Hi, I'm Rie. I am from Denmark. I'm a Master of Nutrition and a health writer for a Danish magazine. I'm very curious. I think you have really great points. You're all talking about this sustainability and organic versus conventional. But I don't remember hearing you drawing in the problem of we actually waste a third to a fourth of all food. Is there somehow... Well, I guess my question is specific, but it's more I'm curious as to your opinion on that, if there's some could be a connection somehow and that could be a part of solving the problem. I hope that makes sense.
Mm-hmm. Yeah. Die Frage nach Food Waste, also sowohl generell oder vielleicht auch speziell, if I understand it right. Also, maybe what can organic, what solution has organic in terms of food waste?
Ich werde kurz in Deutsch sprechen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für Sie. Übersetzt, die Übersetzung tut es ja. Also, ich glaube, es ist jetzt schon im Podium angeklungen. Es gibt keine einfache Lösung. Und es gibt auch keine Einspurlösung. Also ich bin zum Beispiel jemand, der immer sagt, ja, auch Ökolandbau an sich wird uns das Welternährungsproblem nicht lösen. Das ist völlig klar. Sondern wir müssen Ernährungssysteme betrachten. Und dann kommen wir auch auf, also ich habe immer ein Beispiel, was ich sehr gerne nenne. Es gibt eine Studie, die hat das mal dargestellt, die hat gesagt, der ökologische Effekt, wenn die deutsche Bevölkerung die Ernährung mit Fleisch und Milchprodukten und Eier halbieren würde, der ökologische Effekt auf das Ökosystem wäre höher, als wenn die ganze Republik auf Ökolandbau umstellen würde. Ich will das nicht bewerten. Ich will damit nur sagen, es gibt verschiedene Einflugswinkel, um lösungsorientiert zu arbeiten. Und sicherlich ist ein Einflugswinkel der, den Sie benannt haben, nämlich die Frage, wie können wir denn die exzessive Verschwendung von Lebensmitteln auf der industriellen, auf der Urproduktionsebene, auf der industriellen Ebene, aber auch in den Haushalten, Wie können wir der begegnen, um letztendlich die knappe Ressource, auch angesichts von 9 Milliarden Menschen und angesichts von 1 Milliarde, die hungert, wie können wir die knappe Ressource am effektivsten einsetzen? Auch das ist eine zentrale Frage der Nachhaltigkeit. Darüber gibt es keinen Zweifel. Wenn Sie heute das Thema Öko anschauen, dann gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von ganz spannenden Beispielen, zum Beispiel regionale Wirtschaftskreisläufe, die auch an der Stelle des Food Wastes etwas leisten. Aber es gibt nicht ein Food Waste Bekämpfungs Ökoprogramm. Das gibt es nicht. Und wenn Sie jetzt die Verordnung angucken, als sozusagen als gemeinsamer Nenner für das, was wir unter Ökolandbau in Europa betrachten, dort werden Sie das Wort Lebensmittelverschwendung nicht finden. Das ist die Realität des Marktes.
Also grundsätzlich unterscheidet sich Bio und konventionell nicht bezüglich Lebensmittelabfällen. Wir haben gewisse Faktoren, die sprechen dafür, dass wir weniger haben. Zum Beispiel Biokonsumenten haben eine höhere Wertschätzung der Lebensmittel und sie zahlen mehr dafür. Das tendiert eher dazu, dass wir weniger Abfälle haben. Und überhaupt höhere Preise wäre etwas vom Wirksamsten, dass man einen Teil des Food Wastes mal reduzieren könnte. Und auf der anderen Seite haben wir häufig bei Bioprodukten eine schlechtere Shelf Life. Sie sind weniger lang haltbar, vor allem Obst, Gemüse. Und das heißt, es verdirbt im Haushalt schneller. Wo der Umsatz in Läden geringer ist, wo der Publikumsverkehr geringer ist, dort liegt es länger im Laden und verdirbt dann mehr. Also es gibt ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen. Ich würde mal sagen, es ist gleich, identisch, aber wir müssen eigentlich das Problem müssen wir angehen. Und die Frage ist einfach, wie viel von diesen 30 bis 40% können wir reduzieren? Und da muss man natürlich sagen, wir können nicht alles reduzieren, weil wenn wir allen Puffer rausnehmen, dann führen kleinste Versorgungsengpässe zu Krisen. Also das System wird immer deutlich mehr produzieren, als wir essen. Aber das Ziel der FAO ist, dass wir Food Waste um 50% reduzieren. Daran glaube ich, dass wir das können, daran müssen wir arbeiten. Und ich sehe vor allem auch technische Lösungen dazu. Also nicht nur ans Individualverhalten appellieren, sondern das auch technisch zu lösen. Ein Beispiel ist, dass man müsste ja sowieso wieder mal wegen der BSE-Krise, die wir eigentlich das Problem gelöst haben, müsste man die Fütterungs, die Verfütterungsnormen wieder ändern. Oder man könnte zum Beispiel über Insektenproteine, könnte man aus Food Waste auch wieder Futtermittel machen. Es gibt verschiedene Ansätze, dass man das technisch lösen kann. Ich glaube nicht, dass wir Mäßigung, das ist eben, was ich vorhin als Suffizienz betrachtet habe, Mäßigung wäre das Beste, wenn wir uns wieder mäßigen würden. Und das müsste man aber in den Kopf hineinkriegen.
Mäßigung als politisches Programm funktioniert halt nicht. Mhm. Ja? Ja, es funktioniert nirgends. Ja. Also Mäßigung ist nicht mehrheitsfähig. Ich glaube, es lohnt sich schon nochmal über die Lebensmittelverschwendungsfrage zu reden, weil das sind alles ganz, ganz wichtige Punkte. Wir wissen, dass Ausbildung, Fortbildung schon allein im Handelsbereich, da gibt es Zahlen aus Ägypten, wo eine 2-3-wöchige Fortbildung der Mitarbeiter im Lebensmittel, im Großhandel schon dazu geführt hat, die Verluste um 40% zu senken. Ja? Also schon da kann man viel machen. Wir können auch viel machen über die Frage, in welcher Applikationsform, welche Packungsgrößen und so weiter werden verkauft. Was haben wir für Rahmenbedingungen in den Supermärkten? Wir kennen alle das Beispiel mit den vollen Brotregalen im Vorkassenbereich bis 18 Uhr oder bis 20 Uhr und am Ende wird alles weggeschmissen. Also und last but not least finde ich schon auch wichtig, dass wir nicht nur über Regionalität und Handelsklassen und solche Dinge nachdenken, sondern tatsächlich auch nochmal die Frage der Wertschätzung. Also da sind wir dann beim Individuellen, der Wertschätzung. Wenn wir billig Masse produzieren, kann man nicht erwarten, dass die Menschen das, was sie fast umsonst bekommen, wertschätzen. Ja, es ist ja beliebig wieder ersetzbar und dann gehe ich halt in den Laden und kaufe es wieder. Also da den Wert des Lebensmittels auch nochmal hochsetzen. Aber wir brauchen auch Know-how und Investitionen. Wenn ich daran denke, dass in Indien vor 3 Jahren 10 Millionen Tonnen Weizen einfach vergammelt sind, ja, nach 3 Jahren Rekordernte, die einfach in Jutesäcken im Freien, im Monsunregen gelagert waren, wo wir alle wissen, das funktioniert keine 4 Wochen. Ja. Also da gibt es auch viel zu tun.
Mhm. Vielen Dank. Ich denke, das ist dann die Thematik Food Loss, vor allem in Entwicklungsländern, wo das Produkt gar nicht zum Kunden gelangt, oder? Das ist ein Riesenproblem. Rudolf Bühler, Sie haben sicher viele Erfahrungen, also ist auch ein wenig Kreislaufwirtschaft letztlich, mit dieser ganzen Verwertung, also von Ihren Tätigkeiten, also wie kann man da entlang der Wertschöpfungskette auch verhindern, dass da Nahrung verloren geht, oder? Wie packen Sie das konkret an?
Also wir machen das ganz konkret so. Wir haben ja auch, wir betreiben 8 eigene Märkte. Ja. Und die gehören unseren Bauern. Ja. Nicht? Also wir sind eine bäuerliche Solidargemeinschaft, eine Grassroot-Initiative und alles, was wir umtreiben, Schlachthof oder auch Märkte, gehören den Bauern selbst. Und für uns war es schon immer eine ethische Frage, wie geht man um mit diesem sogenannten Wegschmeißen aus dem Markt. Wir haben Folgendes gemacht, wir haben ein Shelf, Teller statt Tonne, und da kommen alle die Artikel rein, die kurz vorm Ablaufen sind. Das haben wir als Kühlregal und als Trockenregal. Das heißt, es wird täglich bestückt und siehe da, und zum halben Preis verkauft. Mhm. Und siehe da, das funktioniert, wir schmeißen gar nichts weg in unseren Märkten. Und ich weiß aber, dass gerade im LEH sehr, sehr viel, das nennt man dann ganz blumig, abgeschrieben wird. Mhm. Also alle die Schokoladen und alles, was da es an Lebensmittel gibt, da wird dann nur, ich weiß es deshalb, weil in unserem Regionalmarkt Hohenlohe haben wir etwa 4000 eigene Artikel und der Rest kommt von Edeka, also Edeka ist unser Lieferant. Und daher weiß ich, wie das geht. Meine Frau ist hier, die leitet den Markt. Da geht's, also das heißt, das ist so eine ganz blumige Umschreibung. Sie melden einfach dem Hersteller abgeschrieben. In der Regel holen die das zurück, entsorgen es dann in der Müllverbrennung. Mhm. Oder sie können es auch kostenlos behalten. Ne? Also wir behalten es ja, aber daher kenne ich die Praxis. Ja. Des sogenannten Abschreibens. Ne? Das ist eigentlich eine, also möglicherweise könnte man das eben verbieten, wenn man ordnungspolitisch schon noch, diskutieren, könnte man diese unsägliche Verschwendung direkt von den Supermarktregalen in die Müllverbrennung verbieten. Also das wäre schon mal ein Schritt.
Also ich denke, es ist auch ein Thema, das zeigt, in dem Moment, wo das, also ich kenne vor allem die Situation in der Schweiz, sicher in Deutschland auch so, es ein öffentliches Thema wird, kommen auch die Lösungen. Ich glaube, das hat jetzt auch...
Genau, also da muss man, also ich meine, Bewusstsein ist ja da inzwischen, Teller statt Tonne, also Food Waste, die Themen sind ja da inzwischen. Man muss sie aber weiter penetrieren, weil aus Bewusstsein entsteht politische Handlung und man muss am Thema dranbleiben. Aber Sie haben mich gefragt, rein praktisch habe ich gesagt, wie wir es machen. Ja. Und wir Bauern sind halt näher an der Natur und wissen eben von unserer Erziehung her, von unserer Sozialisation, dass man eben nichts wegschmeißt, dass man auch den Teller leer isst. Das ist bei uns in unserem Haushalt ist es einfach Sitte, sagen wir, dass der Teller leer gegessen wird. So, das ist auch ein Beitrag, um Food Waste zu vermeiden.
Alex?
Vielleicht kann ich noch einen anderen Aspekt, weil wir ja gerade auch sozusagen auf der sozusagen die politischen Fragen haben, was natürlich also aus der Herstellersicht in den letzten Jahren ein zunehmendes Problem war die Nichtverkehrsfähigkeit von Produkten. Also dass aufgrund von unterschiedlichen Vorschriften oder auch aufgrund von, sagen wir mal, Marktbefürchtungen sehr, sehr viel Lebensmittel via Anordnung von Behörden vernichtet werden. Und wir haben eigentlich, wir glauben, dass es gut wäre, wenn man politisch ein bisschen besser auf die Frage der Güterabwägung guckt und nicht einem Reflex einheimfährt, der folgendes heißt, also irgendwo taucht ein neuer Kontaminant auf oder eine Vermutung, die dann, nachdem man sich nicht als urteilsfähig erachtet, dazu führt, dass zunächst mal ein Verbot der Ware, Entfernung aus den Regalen, Vernichtung der Ware, da nicht verkehrsfähig und so weiter folgt. Also wir haben den Eindruck, dass in den letzten Jahren hier eine zunehmende, sagen wir mal, nicht mehr der Wille da ist, die nötige Abwägung zu treffen und die Fälle, bei denen es notwendig ist, genau diese Schritte zu gehen, von den Fällen zu scheiden, bei denen das möglicherweise nicht notwendig ist. Und das, glaube ich, ist noch ein wichtiger Punkt, der immer in der Diskussion vergessen wird. Also es werden nämlich unheimlich viele Lebensmittel vernichtet, weil sie im Grunde vernichtet werden müssen. Mhm.
Gute Frage, hat viel ausgelöst. Vielen Dank. Ja, please.
Just a quick comment. I think I appreciate all of your answers, but actually food waste is a huge problem in the non-Western countries. Yep. So that's also to consider. But I think there were some really good ideas. Yeah.
Thanks. Thank you. Weitere Fragen, bitte?
Da hätte ich jetzt wieder eine direkte Frage. Warum in den nicht-europäischen Ländern? Weil wir als Importländer Waren nicht annehmen oder weil die Entwicklungsländer da nicht mit umgehen können? Das war auch die Frage, warum in Ägypten gerade da der Abfall, das hatten Sie, glaube ich, gesagt, oder Sie hatten das gesagt, vorkommt. Mhm.
Also ich denke, wir können das, ich gebe nicht, bitte gebe ich das mal.
Kann ich was dazu ganz sagen?
Vielleicht einordnen, was auch noch ist. In sogenannten Entwicklungsländern redet man häufig von sogenannten Food Loss. Das heißt, es ist überhaupt nicht die Vermarktungsstruktur da und dann verrottet die Ware halt einfach. Also bitte.
Genau, da kann ich gerne was dazu sagen aus meiner Entwicklungshilfearbeit. Ich war in den 80er Jahren in Bangladesch, zweieinhalb Jahre lang zuständig für genau dieses Thema Post-Harvest Losses. Mhm. Und also in einem armen Land wie Bangladesch reden wir von 35% Post-Harvest Loss. Das ist in der Tat ein Interventionsgebiet. Also wir haben damals die Ratten, die Rodent Control gemacht, die Rattenkontrolle. Und es ist in der Tat ein Interventionsbereich, der sich lohnt, vor Ort in den armen Ländern diese Post-Harvest Loss Prevention als Projekt durchzuführen. Mhm. Also das ist ein guter Ansatz.
Mhm. Vielen Dank. Wir sind jetzt, haben weitere Fragen. Vielleicht es waren ein paar sehr konkrete Punkte, die wir jetzt diskutieren konnten. Vielleicht Thematik Politik, wenn wir jetzt vielleicht dazu noch ein paar Fragen hätten. Ja.
Ja, ich hätte
das ist natürlich sehr politisch, logisch, im Faktischen. Ja.
Schon eigentlich eine politische Frage, Bettina Pabel, auch Presse. Die Bildungspolitik, die, denke ich mir, ist noch ein guter Ansatzpunkt, wo auch die Chancen momentan ein bisschen besser stehen als jetzt beim Ökolandbau. Da müssen wir jetzt gerade in der EU erstmal so ein bisschen abwarten. Aber die Bildungspolitik, denke ich mir, könnte man gut ansetzen.
Wer will da ansetzen? Ja.
Vielleicht versuche ich es erstmal von der Praxis und dann, Harald, dann kannst du sozusagen einen politischen Update machen. Mhm. Also ich glaube, also ich versetze mich jetzt mal in die Lage von jemandem, der Lebensmittel verkaufen will und handeln will. Also unsere Mitglieder stellen die her und die geben sie dann an Händler weiter und oder beziehungsweise Rudolf ist ja auch bei uns organisiert, der hat selbst einen Laden und verkauft es. Und ich meine, was in den letzten Jahren ein Riesenthema ist, dass natürlich die Menschen oft gar nicht mehr wissen, was sie mit den Lebensmitteln anfangen sollen. Also sie treffen auf eine Generation von oft jungen Menschen, das greift niemanden persönlich an, aber die kaum Küchenkompetenz haben und auch keine Lebensmittelkompetenz haben, weil sie haben alles Mögliche gelernt, Französisch, Englisch, Chinesisch, Physik, Chemie und alles Mögliche, nur sie wissen nicht mehr. Also vor kurzem war ich wirklich geschockt, da hatte ich ein Seminar, mache ich regelmäßig an Hochschulen und da fragt doch tatsächlich, Urs macht noch den Hirnwurst auf Französisch, da könnte Küchenkompetenz mitschwingen, ja, tut es aber auch nicht. Also da sagt dann tatsächlich ein junger Student zu mir, ob ich ihm, also im Nachgang, also ganz ernst gemeint, wie er denn seinen Reis zu kochen habe. Und ich muss Ihnen sagen, mich hat das ehrlich geschockt. Und ich will das nur beschreiben, das ist aber auch die Erfahrung. Also wenn Sie jetzt ein besonderes Lebensmittel anbieten, dann haben Sie damit zu rechnen, dass Sie einen Kunden finden, der damit nicht umzugehen weiß, der nicht weiß, was er mit einer Pastinake anfangen soll, der küchenkompetenzmäßig ganz am Anfang steht, was oft die Händler dazu führt, dass sie im Grunde den Weg gehen und letztendlich Rezepte mitliefern, um überhaupt Produkte an die Menschen heranzubringen. Und wenn sie heute in Supermärkte gehen, finden sie Tomaten, Paprika, Gurken. So, und dann ist dann ganz oft schon Schluss, weil mit dem Rest des Gemüses, des riesigen Gemüsesortiments, der riesigen Biodiversität im Bereich Gemüse, viele Menschen gar nicht mehr wissen, was sie mit anfangen sollen. Und der Ansatzpunkt ist für mich genau diese Bildungsfrage, die Sie gestellt haben, weil auch für unsere Qualität, also wir sind Öko-Lebensmittelhersteller, also wir möchten den Menschen über Qualitätsfragen ins Gespräch kommen, möglicherweise auch über landwirtschaftliche Fragen, was wir anders machen in der Landwirtschaft, welche anderen Bemühungen wir haben. Nur wenn Sie einen Partner finden, der, sagen wir, große Schwierigkeiten hat, die Zusammenhänge zu verstehen, weil sie ihm einfach fremd sind, völlig fremd sind, sind solche Kommunikationsbemühungen natürlich sehr oft zum Scheitern verurteilt. Und das ist genau die Bildungsfrage, die dahinter steckt. Also es ist ja sehr, sehr viel in den letzten Jahren schon darüber geredet worden, dass die Frage der Lebensmittelkompetenz, der agronomischen Primärkompetenz und natürlich auch der Küchenkompetenz Themen sind, die heute nicht mehr, wie das vielleicht vor 50 Jahren noch der Fall war, dem Haushalt und zu Hause überlassen werden kann, sondern die muss sozusagen die Gesellschaft on top in den Schulen leisten und über die Schulen hinaus möglicherweise leisten, um die Menschen sozusagen fit zu machen für diese Lebensbereiche, um damit auch Qualitätsprodukte und Qualitätsanliegen in der ganzen Wertschöpfungskette überhaupt möglich zu machen.
Auch was zu sagen, also ich muss dir da ein bisschen widersprechen, Alex, weil wir haben auch einen Markt in Berlin, Kreuzberg, Markthalle 9. Den haben wir auch ganz bewusst dort, weil wir natürlich auch lernen wollen, wie ticken die Verbraucher, nicht? Verbraucherinnen, Verbraucher. Also wir stellen fest, dass wir eine sehr starke Bewegung, eine Good Food Bewegung haben unter jungen Leuten, Intellektuellen. Ich darf an Slow Food erinnern, etwa auch jetzt 30 Jahre her, seit Gründung. Also das stimmt mich sehr optimistisch, dass junge Leute wieder selber kochen und auch nicht nur selber kochen, sondern auch hinterfragen. Also die haben ihre Meetings, abends wird gekocht, werden junge Leute wiederum eingeladen, Studentinnen, Studenten, und dann wird darüber gesprochen, wo jetzt die Zutat herkommt, von welchem Bauern, wie sie erzeugt wurde, ob fair, ob ökologisch, und es wird richtig gut auch gekocht. Also das stimmt mich sehr positiv, diese Good Food Bewegung und vor allem auch die Slow Food Bewegung, die ja inzwischen sehr omnipotent ist und präsent ist, und also ganz so schlimm ist nicht. Also ja, es gibt eine Gegenbewegung. Ja.
Also da passiert was. Die Frage ist ja doch, wo steht die Politik im Weg vielleicht, oder? Könnte man auch mal so formulieren.
Es ist sicher eine politische Frage, aber es ist eine gesellschaftspolitische Frage, glaube ich. Also die Debatte, brauchen wir einfach Ernährung?
Ja.
Also die können wir ganz schnell ad absurdum führen, weil dann stelle ich einfach mal die Frage, was brauchen wir denn sonst noch für Fächer? Brauchen wir einfach Digitalisierung? Dann haben wir vielleicht digitalisierte Ernährung oder irgend sowas. Also da gibt es viele Ideen, was man heute eigentlich alles für Fächer brauchen könnte. Und ich glaube, das Problem liegt nochmal woanders. Schule kann nicht alles ersetzen, was sozusagen Gesellschaft nicht mehr leistet, was ein Elternhaus nicht mehr leistet. Das kann man zum Teil versuchen, aber nicht im Hinzuerfinden von immer neuen Fächern. Und wir haben genau diese beiden Trends. Wir haben den Trend, den der Rudolf Bühler beschrieben hat, aber halt auch den anderen. Und wenn man hier durch die Anuga läuft, dann sieht man, welches davon der größere Trend auch ist. Klar haben wir die Kochshows und die Kochillustrierten und so, das gibt's alles, und es ist auch ein ganz spannender Trend. Aber die Frage, ob wir uns dafür interessieren, wie Lebensmittel entstehen und wie wir mit ihnen umgehen, ist doch auch immer eine Frage der Notwendigkeit, vor der wir stehen. Also viele Menschen entscheiden immer individuell für sich. Ja? Habe ich ein Interesse dran? Mache ich solche Kochgeschichten? Mache ich hier Back to the Roots? Was auch immer. Aber der Großteil orientiert sich doch daran, habe ich es notwendig oder nicht? Und ich glaube, wir dürfen auch nicht der Illusion unterliegen, dass wir da was verordnen könnten oder sonst was. Eine Gesellschaft, die, ich sag mal, Convenience billiger und bequemer bekommt als alles andere, die wird Convenience schlicht und ergreifend auch nutzen. So, also das Angebot ist da, das Angebot ist günstig, das ist sehr bequem zu bekommen. Wir haben enorme Anforderungen in der Arbeitswelt, Zeit ist immer knapp, Geld bei vielen auch, und die Kombination macht es dann halt auch schwierig. So, und in dem Spannungsfeld sind wir. Ich glaube aber trotzdem, einfach Ernährung hilft nicht. Wir können sicher über die Frage, was machen wir in den Schulen? Wie ernähren sich Kinder in den Schulen? Also die Debatte Schulverpflegung. Da können wir sicher einen Beitrag dazu leisten, um hier Bewusstsein zu schaffen. Wenn wir weiterhin erleben, dass in den Schulen, wenn es um Ganztagsschulen geht, wenn es da ums Essen geht, wenn das Essen für die Kinder mittags nur 2,40 Euro oder 1,50 Euro kosten darf, weil es dann angeblich zu teuer ist, aber die dann mit 3 Euro in der Tasche sich noch irgendwo Pommes kaufen gehen, dann haben wir, glaube ich, ein Problem. Und deshalb meine ich, lohnt es sich, in die Schulverpflegung zu investieren, hier zu zeigen, wie es anders geht, hier zu zeigen, dass man sich gut ernähren kann, dass man sich biologisch ernähren kann, und dass die auch, ich habe das erlebt an Schulkantinen, an Schulmensen, wie sozusagen diejenigen, die das bestücken, dann auch immer ihre Mensa so ausstatten, dass die Kinder auch sehen, wo kommen die Lebensmittel her, dass die sozusagen die erste und die zweite Stufe auch sehen. Also sozusagen das Essen als einen Prozess dann mit integrieren in den Schulalltag, ich glaube, das wird sich lohnen, und das wäre vielleicht ein Ansatz, wo man in der Bildung dann auch was tun kann, weil das Essen halt schlicht und ergreifend dazugehört.
Und da passiert ja Ich nehme das dann gleich noch als Frage. Da passiert ja einiges. Ich denke, in Deutschland passiert zum Beispiel mehr als in der Schweiz jetzt in diesem Punkt. Und geht in die Richtung, dass nachher, wenn man keine Kinder, Jugendliche schafft, die dann schon übergewichtig sind mit irgendwie 13, 14, dann spart man ja dann vielleicht auch irgendwo Geld. Einfach so als Kommentar meinerseits noch. Bitte.
Also ich möchte da mal widersprechen. Ich halte das doch für einen Bildungsbedarf an den Schulen, was auch vom Bundesministerium ja auch eh schon gefördert wird in Deutschland, was Unterrichtsform angeht. Dann zweitens möchte ich sagen, lehre dem Hungernden das Fischen und dass er sich ernähren kann von guter Ernährung, ist klar. Aber eben, das hatten Sie auch gesagt, dass die Herkunft da auch so ein bisschen mit berücksichtigt wird. Und es gibt einen Lehrstuhl in Münster für nachhaltige Ernährung beispielsweise. Und da sagte man mir schon, da würde ich auf einige junge Frauen treffen, die auch Ernährungsprobleme haben. Und das eine Motivation ist, das zu studieren. Und ich halte das für ein großes Problem mit unserer Negativpresse, was Lebensmittel angeht, was die Ernährungsweisen von Frauen, auch Männern, aber in dem Fall Frauen, die sind ja etwas empfindlicher dafür, im jungen Alter vorhanden ist. Und das wäre bei einem bildungspolitischen Bereich wichtig, früh anzusetzen, Kindergärten, Grundschulen, Schulen. Und also ich komme aus so einem Steinzeitalter, wo ich auch noch Ernährungswissenschaften in der Schule hatte, Hauswirtschaft, was auch Nachhaltigkeit sehr gut vermitteln kann, komplexe Zusammenhänge, Energieverbrauch etc. pp. Also da finde ich, ist die Fantasie sehr angeregt worden, um komplexe Zusammenhänge auch zu sehen.
Vielen Dank. Ich nehme gleich noch eine Frage von Erich Magranser mit.
Hier anschließen. Ich denke, Sie hatten das richtig gesagt. Also ein Unterrichtsfach einzurichten, wäre völlig Nonsens. Wir haben schon genug Frontalunterricht und nichts Praxis. Wenn Sie sagen, es gibt ein Ernährungsinstitut, wo die Leute ernährungswissenschaftlich weitergebildet werden oder überhaupt mal auf eine Grundlage gebracht werden, ist das nicht schlecht, aber das kann man nicht für Kinder, die aus einem Haushalt kommen, wo sie weit, weit weg sind von Bildung überhaupt, kann man überhaupt nichts damit anfangen. Ich glaube auch, dass wir Politik, so wie wir sie heute kennen, die letzten 20, 30, 50 Jahre kennengelernt haben, heute auch ein bisschen sich verändern muss, weil wir hatten als Beispiel viele Autos auf der Straße. Wir hatten ein Problem, die Autos abzustellen. Was hat man gemacht? Man hat politische Regeln oder vielleicht auch mal nicht unbedingt politisch, sondern vor Ort Ordnungsregeln eingeführt, wo man ein Auto hinstellen darf. Dann wurden plötzlich Parkhäuser gebaut und man hat sich um Autos gekümmert, auf gut Deutsch. Das war nicht ohne politischen Einfluss. Nur die haben es geregelt. Wir haben heute ein Problem mit der Ernährung. Wir wissen ganz genau, dass ein großer Teil unserer Menschen hier vom vollen Kühlschrank verhungern. Also da gehört Bildung rein. Die Frage ist nur, wie macht man das? Slow Food ist toll. Wir hatten auch schon andere Bewegungen, die auf einem ganz hohen Level gute Lebensmittel propagieren. Aber das nützt den Kindern, die aus einem Haushalt kommen, und wiederhole ich mich nicht, überhaupt gar nichts. Das heißt, man muss schon, die Renate Künast kam damals, hat gesagt, wir machen aus dem Landwirtschaftsministerium ein Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und was war es noch, ja, Verbraucherschutz. Und die hat plötzlich unglaublich viel Bewegung reingebracht, nur durch eine Begriffsveränderung. Die Bayern waren die Ersten, die ja sonst sehr konservativ sind und gar nichts verändern. Die waren ganz, ganz schnell dabei, hatten nachgezogen, haben auch ihr Ministerium umbenannt. Dann gab es so ganz komische Dinge. Und heute, muss man sagen, gibt es ja kein Landwirtschaftsministerium mehr, das sich nicht um die Ernährung in den Kindergärten, in den Schulen. Und jetzt mache ich etwas ganz Wichtiges. Kümmern, sondern wir müssen auch weitergehen und den Erwachsenen eine Chance geben, in ihren Kantinen, dort, wo sie essen, während sie arbeiten, wo sie nicht wegkommen, wo sie gezwungen sind, dieses Essen zu essen, dass diese Leute kapieren, dass sie dann Fraß vorgesetzt bekommen, der grundsätzlich verantwortlich ist für ihre Gesundheitszustände. Also diese Zusammenhänge den Leuten überhaupt erstmal wieder verdeutlichen. Und da haben wir die Krankenkassen, die nichts anderes tun, als das Geld reinpuffen dorthin, wo die die Pharmaindustrie ihr gutes Geld verdient. Das sind Dinge, die kann man in der Politik anpacken, wenn man Mehrheiten dafür findet. Und dann muss man auch die richtigen Wege und nicht in Schulfächern.
Also wir sind eingestiegen, ich glaube, das war von Urs Nickli, die Verbindung von Ernährungs-, also Landwirtschaftsernährungs- und Gesundheitspolitik und weiteres. Jetzt hatten wir ein paar sehr konkrete Beispiele, das war, die wir wirklich vertiefen konnten. Jetzt gehen wir schon so ein wenig in die Schlussrunde rein. Jetzt doch, sagen wir mal so, auf die politischen Handlungsachsen, was muss so in nächster Zeit geschehen? Vielleicht dazu noch eine Runde. Bitte schön. Wer anfangen will, ja.
Die Frage ist, ob wir jetzt die Eingangsrunde nochmal wiederholen. Aber,
nee, muss ja nicht sein, aber
das. Weil das wäre jetzt ein bisschen ein harter Bruch. Wir waren jetzt sehr, sehr stark in dieser Ernährungsgeschichte, in dieser Lebensmittelverschwendungsfrage. Und eingangs hatten wir ja doch einige Punkte benannt, wo wir sagen, warum gibt es eigentlich die Notwendigkeit, in der Agrarpolitik was zu ändern, dass sich in der Art und Weise, wie wir wirtschaften, lokal, regional, auch global, dass sich da was ändert. Mhm. Und ich glaube, da gibt es natürlich viele, viele Handlungsfelder, wo man ansetzen muss. Ich möchte aber vielleicht mal eins, das man am ehesten auch so als Leitplanke begreifen kann, und das hatte ich schon ein Stück weit angesprochen, und das ist die Frage, wie gestalten wir Märkte, dass die Menschen ihre Entscheidung am Regal auch tatsächlich so treffen können, dass sie die Konsequenzen kennen dessen, was sie da jetzt tun. Nicht nur im Regal, sondern wegen mir auch in der Kantine. Ja, das trifft hier genauso zu. Und die Frage ist immer, wo werden aus welchem Grund welche Entscheidungen getroffen? Und deshalb ist mir das schon wichtig, dass wir in der Frage der Marktregulierung an die Transparenz sehr hohe Anforderungen setzen. Also Renate Künast hat immer gesagt, wissen, was drin ist. Es muss drin sein, was draufsteht. Ja? Also keine irreführende Werbung oder sonst was. Eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein. Wir haben da lang dafür gekämpft. Wir sind, glaube ich, auch teilweise weiter, aber es wird immer wieder und weiter Irreführung betrieben. Ich nenne nur mal das Gut Drei Eichen von ich weiß nicht welchem Discounter, der so tut, als ob er halt doch auch irgendwie eine bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall wäre, aber das halt nicht ist. Ja, und solche Dinge. Mhm. Also da wird halt viel Schmuh betrieben, und deshalb, glaube ich, müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen in dieser ganzen Komplexität, die wir nicht einfach rausnehmen können aus der Ernährungswelt, aus der ganzen Lebensmittelwelt. Mancher für sich schon, indem er sozusagen zum Erzeuger geht und möglichst regional einkauft und. Je lokaler, je regionaler, umso weniger komplex ist es. Ganz klar. Aber der Großteil ist nun mal in dieser komplexen Welt, und da steht dazwischen der Handel, und da müssen wir die Regeln setzen, dass es transparent ist, dass ich bei meiner Entscheidung, bei meiner Kaufentscheidung weiß, welche Prozessqualität steckt dahinter. Mhm. Ja? Was bedeutet denn das? Welche Art von Umwelt kaufe ich damit zum Beispiel? Nicht nur welche, was habe ich für Rückstände oder so, sondern dass ich auch die Art der Produktion erkenne und. Und es fängt zum Beispiel an, ich nenne mal ein Beispiel, wenn ich sage, wir brauchen eine Agrarwende, beispielsweise aus Gründen, dass wir weniger Antibiotika im Umlauf haben, dass wir weniger Nitrat im Grundwasser haben und solche Dinge, dann müssen wir bei der Tierhaltung ansetzen und sagen, wir brauchen eine andere Art der Tierhaltung. Wie erreichen wir die? Da gibt es zum einen das Ordnungsrecht, aber ein Punkt kann sein, die Tierhaltungskennzeichnung bei tierischen Produkten. Die ganz so wie beim Ei, ganz klar, ist 0123. Es ist komplex, auch das. Wir müssen es aber runterbrechen, dass die Menschen es verstehen können. Und wenn ich dann im Regal meine Kaufentscheidung treffen kann und sage, ich kaufe so oder so oder so, und die eine Haltung ist dann halt eine, die, wer hat es gesagt, wenn wir unsere Fleischproduktion um 50% reduzieren würden, dann hätte das einen enormen globalen Impact. Ja? Also auch das schon. Ja? Dann ist halt die Haltung mit dem besten Tierhaltungslabel sozusagen auch die, die von der globalen Wirkung, von der Umweltwirkung, von der sozialen Wirkung her die größte Auswirkung hat im positiven Sinne.
Die Landwirtschaft wird subventioniert mit Geldern. Warum gibt es nicht auch sowas zum Beispiel im Handel, dass man die subventioniert, um Flächen zur Verfügung zu stellen, wo das, was wir hier bereden, tatsächlich mit den Menschen gemacht werden kann? Nicht zu Hause, jeder für sich, nicht in den Schulen, wo es versickert, sondern dort, wo verantwortliche Leute, die Käufer und die Verkäufer, also die, die sich sowieso mit den Lebensmitteln jeden Tag zusammentun müssen, dass die vielleicht Chancen kriegen. Flächen sind Geld und die Landwirtschaft wird subventioniert. Warum nicht auch der Handel, dass er da andere Formen des Vermittelns findet?
Also,
das sind aber völlig neue Gedanken. Ja.
Also dass der Schweiz sagen wir, die Direktzahlungssystem, das nicht an der Hofgrenze endet zum Beispiel.
Also nicht an der Kantine anstehen, in der Schule frontal, sondern dass sie integriert werden, was sie tun.
Ich weiß nicht, wer dazu etwas sagen will, vielleicht Urs noch.
Ich glaube, es ist ganz schwierig. Also Subventionen sind natürlich immer ein heißes Eisen. Und wenn man sie erstmal hat, kommt man nicht mehr davon weg. Wir kennen das aus der Agrarpolitik. So, genau, die Frage ist, wie steuern wir Subventionen? Wir erleben das in der Agrarpolitik mit den Agrarzahlungen, wie schwierig es ist, ein einmal etabliertes System umzusteuern. Ja. Abzuschaffen geht so gut wie gar nicht, ja, oder wie schwierig, wie schwer sich das System hier, wie sehr sich das wehrt gegen seine eigene Veränderung. Also grundsätzlich mit egal welchem System so. Aber natürlich müssen wir daran. Aber ich weiß nicht, ob wir neue Fördertatbestände schaffen sollten. Unsere Vorstellung wäre ja zu sagen, wir gehen weg in der Agrarpolitik von dieser, ich glaube, da können wir ganz bestimmt konform gehen, von dieser Flächenberegnung. Mhm. Ja? Jeder kriegt einfach was für einen Hektar. Sondern wir...
Das ist kein
wir,
Problem, die jeden Tag mehr Steuern irgendwo unterzubringen. Wir wissen bloß nicht, wo.
Ja,
gerne neuen Tatbestand, wenn ich den kenne.
So, genau. Und da, aber da müssen wir grundsätzlich umsteuern und sagen, wenn wir fördern, dann fördern wir nicht pauschal, sondern wir fördern nur sozusagen im positiven Sinne das, was wir wollen. Das, was wir ökologisch und sozial wollen. Also die entsprechende Umweltleistung und. Und wegen mir kann es dann auch eine entsprechende Leistung im Handel sein, der sozusagen für das ganze System, dem ganzen System dann auch seinen positiven Beitrag leistet.
Er ist nämlich völlig allein gelassen, seit ich sie hinschauen kann.
Ich denke, wir nehmen diesen Aspekt, ist auch mir jetzt von der Erfahrung der Schweizer Agrarpolitik her wichtig, mit. Und ihr habt sicher alle noch sehr konkrete Inputs dazu.
Also eben, ich denke, wir haben ja 54 Milliarden in der EU, die eigentlich Direktzahlungen sind für erste, zweite Säule. Wir können heute etwa in 2 Stunden einen Betrieb analysieren, wie viele öffentliche Güter er produziert oder wie nachhaltig er ist. Das wären 2 gut investierte Stunden pro Betrieb und dann hätten wir eine ungeheure Wirkung. Wir würden 54 Milliarden Euro umlenken. Das wäre mein erstes Ziel und das ist dann 10-mal wirksamer, als was Cholos mit dem Greening vorgeschlagen hat, leider dann auch vom Deutschen Bauernverband total verwässert wurde. Das wäre für mich das Erste. Und das braucht etwas, vielleicht in der übernächsten Reform haben wir das sowieso, wenn es dann noch Geld hat. Das Zweite ist, was wir sofort machen können, wir können sofort eine Stickstoff-, eine Energie- und eine Pestizidsteuer einführen. Das ist das Einfachste, was es gibt. Das wird dem Händler, nicht dem Bauer, dem Händler auf den Preis geschlagen. Und das ist administrativ, bringt das praktisch keine Kosten mit sich. Und wenn man das mal eingeführt hat, das ist wie eine Stellschraube, wenn wir sehen, der Stickstoff in der Umwelt nimmt nicht ab, können wir noch etwas höher drehen. Oder wenn wir sehen, es geht auch ohne, können wir wieder runterdrehen. Das wären für mich 2 ganz konkrete Maßnahmen, die müssen wir jetzt angehen, weil das ist ganz wichtig, da haben wir enorme Wirkungen.
Ja. Dankeschön.
Ich denke, wir machen die Runde noch fertig.
Ich sehe mich eigentlich jetzt für den Herrn Urs Nickli bestätigt. Es geht um die externen Kosten, also eines Produktionsverfahrens. Es soll heißen, Pestizide, Nitrat und so weiter verursacht Umweltbelastungen. Und sollen doch bitteschön diejenigen, die das in die Welt setzen, ich meine jetzt auch nicht die Bauern, sondern die Hersteller dieser Pestizide, sollen doch bitte besteuert werden, um das auszugleichen. Und dann haben wir einen ordnungspolitischen Rahmen, der dazu führt, dass nämlich die ökologische Landwirtschaft relativ günstig, also günstiger produziert und die konventionelle Landwirtschaft verteuert mit den externen Kosten, die sie verursacht. Und das ist eine ordnungspolitische Aufgabe, eine dringend notwendige, es heißt ganz konkret eben Stickstoffsteuer, Pestizidsteuer. Und wir haben ja hier jetzt auch die Grünen gewählt, dass sie jetzt hoffentlich das Landwirtschaftsministerium übernehmen. Und in Baden-Württemberg sind wir ja daran gescheitert, haben auch die Grünen gewählt. Landwirtschaftsministerium ging an die Schwarzen. Und also das vielleicht als Schlusswort, wir haben ja hier einen Aspirant. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn also das Agrarministerium jetzt an die Grünen geht und wir genau eben zu diese Themen nach vorne gebracht werden.
Mhm. Ein sehr politischer Abschluss, Alex abrundend.
Ja, also dann noch ein paar Gedanken von mir. Also ich kann zunächst mal das, was Rudolf und auch Urs gesagt haben, also die Frage der Internalisierung der Kosten ist natürlich eine ganz wichtige, sodass wir zu einer, also dass der Preis am Markt eine ordentliche Lenkungsfunktion im gesellschaftlichen Sinne einnimmt. Also da haken wir schwer hinten nach und das kriegen wir auch nicht mit Subventionen übrigens gestopft. Also aus meiner Sicht ist es die große Schwäche der Idee öffentliches Geld nur für öffentliche Leistungen. Da krankt sie, weil sie den Preis nicht steuert und weil sie sozusagen die Preiswahrheit nicht herbeiführt. Und da braucht man sicherlich intelligente Übergänge in den nächsten Jahren. Und das ist Ordnungspolitik, um das sauber zu gestalten, um nicht sozusagen in neue Subventionssackgassen zu laufen. Ein zweiter Punkt, der mich bewegt, den ich nochmal erwähnen möchte, weil dieses Ernährungsthema ist vorhin angesprochen worden und ich habe immer das Gefühl, dass das völlig unterbewertet ist. Also ich erinnere mich, im Jahre 2000, da gab es mal eine Zahl, da hat man gesagt, 140 Milliarden Euro gesundheitliche Kosten, also im Jahre 2000, vor 17 Jahren, in unserem Gesundheitswesen sind durch ernährungsabhängige Krankheiten verursacht. Also es dürften heute noch etliche Milliarden mehr sein. Also es geht um erhebliche gesellschaftliche Kosten und es geht auch um erhebliches persönliches Leid. Sie hatten das vorhin angesprochen und ich glaube, es macht durchaus Sinn, da reinzugucken, auch wenn es unangenehm ist, nämlich zu schauen, wodurch wird das verursacht. Und das wird verursacht natürlich durch das individuelle Verhalten, auf das man einwirken kann, zum Beispiel durch Bildung, Erziehung, natürlich nicht nur in den Schulen, sondern an allen möglichen Stellen. Es wird aber auch verursacht dadurch, wie man mit Lebensmitteln handelt. Es wird verursacht, wie man Lebensmittel herstellt und zusammensetzt. Aus meiner Sicht ist da nach wie vor Ordnungsrecht wirklich gefordert. Und ich glaube, darum darf sich die Politik nicht drücken, auch wenn es manchmal unangenehm ist, weil es verursacht enorme Kosten und enormes Leid. Und da sind wir bei dem Thema, was der Urs auch gesagt hat. Also man muss das Thema Agrar, Verbraucherschutz, Ernährung, das muss man zusammendenken. Aus meiner Sicht eines der großen, also sozusagen unseres ganzen Wirtschaftssegments, eines der großen Probleme dieses Wirtschaftssegments sind tatsächlich die, dass man immer sagt, naja, das sind die Händler, das sind die Lebensmittelverarbeiter, das sind die Ernährungswissenschaftler und das sind die Bauern. Und die reden möglichst nicht miteinander, weil die sind ja irgendwie in Konkurrenz. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz große Problematik ist, weil sie nämlich den Weg zu den richtigen Lösungen versperrt. Nämlich zu den effektivsten Lösungen, die man meistens in der Kette findet, meistens in der Gesamtbetrachtung findet. So, und ein letzter Punkt zur Transparenz. Ich denke, Transparenz ist wichtig. Ich bin manchmal an der Stelle enttäuscht. Also, wenn ich hier über die Anuga laufe, bin ich enttäuscht. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch im Biomarkt enttäuscht, weil auf den meisten Markenartikeln steht nicht drauf, hergestellt von, für. Leider finde ich das allzu oft beim Aldi. Das macht mich immer ganz nervös, warum die das eigentlich tun und der Biofachhandel das nicht tut. Also ich will jetzt nicht schimpfen, aber ich glaube, Transparenz ist ein völlig berechtigtes Anliegen. Und ich glaube, das ist ein bisschen Plädoyer meinerseits an unsere Branche, als Biobranche. Also wir haben da noch ein richtiges Stück zu leisten, nämlich auch zu zeigen, was man in puncto Transparenz, was man da eigentlich rüberbringen kann, wenn man das ernst meint. Und es gab ja die Initiativen wie Bio mit Gesicht und so weiter, die auch, meine ich, Vorbildliches geleistet haben an der Stelle. Hier müssen wir weiter ansetzen. Und selbstverständlich muss auch die Politik an der Stelle überlegen, welche sozusagen, welche Maßstäbe sie setzt. Die Verbraucherinformationsgesetzgebung auf europäischer Ebene, Verordnung, hat da ja Maßstäbe auch gesetzt die letzten Jahre. Sie ist nicht unumstritten gewesen. Sie ist mit einem Mechanismus der weiteren Verdichtung versehen. Ich hoffe, dass man den auch unterstützt, in dem Sinne, dass man Transparenz möglich macht und auch in dem Sinne, dass man Transparenz heute auch sozusagen in neuen kommunikativen Kanälen denken kann. Also wir sind immer noch politisch völlig auf diesen Etiketten gefangen, während die Menschen mit Smartphones herumlaufen und über QR-Codes ganz andere Informationsdichten erschlossen werden können oder schlicht Transparenz dargestellt werden können. Und dazu wird meiner Meinung nach, darüber wird meiner Meinung nach viel zu wenig geredet, um auch diese Möglichkeiten auszuschöpfen.
Vielen Dank, das war ein umfassendes, zusammenfassendes Schlusswort. Vielen Dank. Harald Ebner hatte noch einen wichtigen Punkt dazu. Dann müssen wir schon zum Ende kommen. Genau.
Genau, also zum einen, was die ganzen Steuern angeht, wir haben das auch beispielsweise in unserem Pestizidreduktionsprogramm drin, eine Pestizidabgabe. Da müssen wir aber jetzt gucken, das wird nämlich knifflig, weil das Bundesverfassungsgericht hat bei der Brennelementesteuer nicht nur ein Urteil zur Brennelementesteuer gefällt, sondern hat gesagt, die war verfassungswidrig, weil man nicht einfach Steuern erfinden kann. Weil das sei keine Verbrauchssteuer gewesen. Das ist eine wirklich knifflige Aufgabe, die noch nicht gelöst ist. Also wir werden das Ziel natürlich verfolgen, aber wir haben ein verfassungsrechtliches Problem dabei. Der zweite Punkt, weshalb ich jetzt gesagt habe, ich möchte dem ganzen Bogen, den wir hier heute, ich sag mal, in der Kürze, in dieser Breite irgendwie versucht haben zu spannen, eines noch anfügen, weil mir das sehr wichtig ist. Wir haben viele Punkte besprochen, die kann man heute machen, morgen oder übermorgen. Aber es gibt auch ein paar Baustellen, an denen läuft uns die Zeit davon. Ich habe eingangs von den Konzentrationsfragen gesprochen. Ich sehe, dass uns am Saatgutmarkt in der ganzen Züchtungsfrage die Zeit davonläuft, weil andere schneller sind. Und deshalb plädiere ich schon seit langem dafür, dass wir Züchtungsstrategien, staatliche Züchtungsstrategien auch brauchen, um uns, und es sollte, die sollten überall stattfinden. Ja, die Schweiz hat angefangen, das zu machen. Wir sollten das machen, andere müssen das auch machen, um ihre Ernährungssouveränität für die Zukunft auch zu sichern und es nicht nur drei Konzernen zu überlassen. Und das ist nochmal mein wirklich dringliches Plädoyer dafür, dass das ein Handlungsfeld ist, an dem wir schnell handlungsfähig sein müssen und nicht warten dürfen.
Alex, noch ein Schlusspunkt, dann müssen wir abschließen, weil wir haben einfach kurz, wir haben dann noch einen Anschlussvortrag über die Zukunft des Siegels, oder? Biosiegel, das kommt heute.
Also ich will noch zwei Dinge. Ja, ich möchte dem Harald Ebner ganz recht geben. Ich habe einen Cousin, der arbeitet in der Bayerischen Landwirtschaftsministerium, ist dort für die Herdbuchzucht zuständig zum Beispiel. Warum lassen wir verdammt nochmal diese ganze Herdbuchzucht vor den Hund gehen? Ja, eine bäuerliche Zucht im Tierbereich. Warum tun wir das? Ja, es gibt es noch, aber es wird jährlich weniger. Ja, das ist das Problem. Es wird jährlich weniger, es schmilzt dahin. Und ein zweiter Punkt vielleicht, es ist ja, wir haben jetzt heute nicht über die neue Bio-Verordnung gesprochen, ja. Und es gibt vieles hin oder her zu diskutieren, aber es gibt eine interessante Geschichte. Es gibt nämlich diese Geschichte mit dem heterogenen Material und die Handelbarkeit von heterogenen Material. Und ich denke, das ist genau das, was Harald Ebner sagte, das ist eines sicherlich der ganz großen, spannenden Aspekte, die dort ausgearbeitet worden sind, dass man nämlich gesagt hat, bäuerliches Saatgut muss handelbar sein und das dort rechtlich festgeklopft hat. Und das ist ein Punkt, auf den ich noch hinweisen wollte, weil das genau das ist, was wir eigentlich brauchen. Nämlich, dass auf bäuerlicher Ebene wieder gezüchtet werden kann und dann auch eine Handelbarkeit des Saatgutes eintritt.
Also gibt es doch Veränderungen. Ja. Vielen Dank. Ich denke, wir müssen zum Punkt kommen. Ist tatsächlich so, in der Schweiz ist da einiges in Bewegung diesbezüglich. Abgesehen davon, wir haben kein Verfassungsgericht. Also von dort her, das war jetzt nur so ein salopper Spruch. Genau. Jetzt geht es dann um 3:30 weiter mit der Zukunft des Biosiegels. Und ich möchte euch einfach beliebt machen, im Eingang seht ihr auch das Programm für morgen. Also wir werden zur Rückstandsthematik, zur sicheren Beschaffung in der Ukraine bis hin zu neuen Beschaffungsvermarktungsmodellen ein reiches Programm haben. Ich bedanke mich beim Panel, vielen Dank bei Ihnen, Publikum, für die Fragen. Und ob Sie hier bleiben oder andere Pläne haben, noch einen schönen Tag. Ja.